Breitband Topic.
Der Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft GEMA und der Videoplattform YouTube zieht sich nun schon über Jahre hin. Seit 2009 können sich die beiden nicht einig werden in der Frage, wie GEMA-pflichtige Videos, die auf YouTube zu sehen sind, vergütet werden sollen. Auch wir haben hier bei Breitband darüber berichtet. Deshalb sollten auf YouTube eigentlich nur Werke stehen, die nicht GEMA-pflichtig sind. Die Praxis sieht aber, wie wir wissen, anders aus. Und deshalb ging die GEMA als Vertreterin der Rechteinhaber vor Gericht. Mit der Klage wollte die GEMA grundsätzlich klären lassen, wie verantwortlich YouTube für die von anonymen Nutzern hochgeladenen Videos ist, vor allem, wenn diese urheberrechtlich geschützt sind. Das Verfahren gilt als Musterbeispiel für den eskalierenden Konflikt um das Urheberrecht. Und Tariq Amir fasst das Urteil zusammen, das gestern vom Landgericht Hamburg gefällt worden ist.
Zwei kleine Italiener am Bahnhof, da kennt man sie.
Vordergründig ging es in der Klage der GEMA gegen YouTube nur um ein paar alte Lieder, die sich auf der Videoplattform abrufen lassen. Das Hamburger Landgericht sollte darüber urteilen, ob die Google-Tochter den Zugang zu diesen Musikvideos in Deutschland dauerhaft sperren muss. Die Verwertungsgesellschaft behauptet, YouTube verbreite die urheberrechtlich geschützten Lieder illegal, weil das Videoportal dafür keine Lizenzgebühren an die GEMA zahle. Nach Auffassung der GEMA ist YouTube dazu aber verpflichtet. Denn die GEMA betrachtet YouTube als einen werbefinanzierten Streamingdienst, der Geld mit den Videos anderer Leute verdient. Eine richterliche Definition, was für eine Art Dienst YouTube eigentlich ist, hätte weitreichende Konsequenzen. Folgt man der GEMA-Logik, dann ist YouTube ein Anbieter von Inhalten und könnte nach geltender Rechtslage den Vergütungsforderungen der GEMA kaum entgehen. YouTube sieht das freilich vollkommen anders. Das Unternehmen verneint, ein Content-Provider zu sein und beharrt darauf, lediglich eine neutrale technische Plattform bereitzustellen. Die rechtliche Verantwortung für die Videos liege allein bei den Nutzern. Das Hamburger Landgericht hat nun ein Urteil ohne Sieger und Verlierer verkündet. Dabei scheint es auf den ersten Blick so, als sei das Videoportal unterlegen. YouTube wurde in erster Instanz verurteilt, 7 Rechte verletzende Videos dauerhaft zu entfernen. Zudem muss der Dienst zukünftig Videos selbst auf ihre Rechtmäßigkeit untersuchen und darf die Prüfung nicht wie bisher den Rechteinhabern anheimstellen. Ergänzend zu der bestehenden Prüfsoftware verordneten die Richter YouTube einen Schlagwortefilter, mit dem sich Verstöße etwa anhand von Titel- und Interpretennamen erkennen lassen. Betroffen vom Urhebercheck sind mehr als 80.000 Stunden Filmmaterial, das täglich auf YouTube hochgeladen wird. Nicht prüfen muss YouTube nach dem Urteil die geschätzten 300 Millionen Videos in seinem Bestand. Einen entscheidenden Punkt kann YouTube in dem Musterprozess allerdings für sich verbuchen. Die Richter wiesen den Vorwurf der GEMA zurück, die Plattform verletze aktiv Urheberrechte. Nach Meinung des Gerichtes ist YouTube nicht Täter, der illegale Kopien verbreitet, sondern lediglich ein Störer, weil das Unternehmen mit seinem Dienst einen Beitrag zur Rechtsverletzung leiste. Damit definieren die Richter YouTube nicht als Inhalteanbieter, sondern als Hostinganbieter, der Haftungsprivilegien genießt. So muss YouTube konkrete Rechtsverstöße erst dann abstellen, wenn sie dem Unternehmen bekannt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Berufung wäre möglich.
Tja, und genau diese Frage, ob die beteiligten Parteien noch Berufung einlegen werden, das konnten Sie mir gestern auch noch nicht sagen. Bis die schriftliche Urteilsbegründung durchgearbeitet ist, können noch Wochen vergehen. Ich habe gestern zum einen mit Kai Oberbeck gesprochen, dem Google-Konzernsprecher, und zum anderen mit Alexander Wolf, der ist GEMA-Jurist und Geschäftsführer der Europäischen Digitalverwertungsgesellschaft CELAS. Und es scheint, dass das Landgericht Hamburg ein zwar sehr zurückgehaltenes, aber salomonisches Urteil gefällt hat. Beide Parteien können sich als Sieger fühlen. Zunächst Alexander Wolf von der GEMA.
Wir sind deshalb so besonders zufrieden mit dem Urteil, weil es die wichtigen Kernforderungen von uns erfüllt und festschreibt, nämlich dass YouTube nachhaltig zu sperrende Werke auch sperren muss. Und zweitens, weil die technischen Veränderungen, die YouTube vornehmen muss, um diese Nachhaltigkeit sicherzustellen, nicht den Rechteinhabern und damit der GEMA aufgebürdet wird, sondern YouTube als verantwortlichem und haftendem Unternehmen.
Das Gericht hat im Kern der Klage der GEMA widersprochen und bestätigt, dass YouTube eine Hosting-Plattform ist und damit nicht zur Kontrolle sämtlicher auf der Plattform hochgeladenen Videos verpflichtet ist. Und das war etwas, was die GEMA uns letzten Endes absprechen wollte. Und insofern ist das sicherlich auch ein schöner Teilerfolg für uns.
Ja, und die zum Teil ziemlich weitreichenden Folgen des Urteils wollte Google-Sprecher Kai Oberbeck so aber noch nicht annehmen, dass YouTube nämlich alle neu eingestellten Videos scannen muss mit dem Content-ID-System, dass zusätzlich ein Wortfilter eingebaut werden muss, um auch wirklich alle Versionen von unberechtigt eingestellten Titeln zu erfassen. Und offen blieb auch die Frage, die wahrscheinlich alle YouTube-Nutzer am meisten interessiert: Wird in dieser blöde Sperrvermerk "dieses Video ist in deinem Land nicht mehr verfügbar", mit dem YouTube ja meist unberechtigt Stimmung gegen die GEMA gemacht hat, wird der jetzt endlich verschwinden? Alexander Wolf von der GEMA hofft darauf, aber so schnell geht das wohl nicht, meint auch Kai Oberbeck von Google.
Unmittelbar ändert sich erstmal nichts. Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig.
Zuerst mal verändert sich durch dieses Urteil gar nichts. Und darüber hinaus hoffen wir, dass dieses Urteil YouTube dazu bewegt, ihre Position im Hinblick auf die Vergütung und die Transparenz der Verhandlungen zu überdenken und wieder an den Tisch zurückzukommen.
Wozu wir die GEMA auch definitiv einladen, ist, dass die GEMA wieder an den Verhandlungstisch kommt, weil das Gespräch außerhalb des Gerichtssaales zu einer Lösung kommen kann, damit jeder von Musik auf YouTube profitieren kann.
Wenn YouTube sagt, wir wollen jetzt wirklich ernsthaft Gespräche führen mit der GEMA, um den Markt in Deutschland zu legalisieren, dann werden die mit Sicherheit diese Sperrvermerke wegnehmen.
Also wenn die GEMA diese Einladung annimmt, freut uns nichts mehr als das, und dann hat dieses Urteil definitiv auch einen sehr, sehr positiven Effekt.
Na, immerhin, man lädt sich gegenseitig zu Gesprächen ein, denn dabei kann dann erst die eigentliche Frage geklärt werden, wie denn nun die Urheber von Musikstücken mitverdienen können an dem, was bei YouTube angeboten wird. Übrigens, die kompletten Gespräche mit Kai Oberbeck von YouTube und Alexander Wolf von der GEMA haben wir auf unsere Website gestellt. Gerade die GEMA gibt da noch Auskünfte zu Spotify, zum Urheberwahrnehmungsgesetz, zu Reformen im eigenen Hause. Ja, mein abschließendes Urteil zum Urteil: sehr zurückhaltend war das Landgericht Hamburg in seinen möglichen Empfehlungen an die Politik. Da war wahrscheinlich vorher auch zu viel erhofft worden an Lösungen für die ganze Urheberrechtsdebatte. Und immer deutlicher wird, hier muss die Politik endlich aktiv werden, damit nicht immer die Justiz vermitteln und den Entwicklungen der Zeit hinterherlaufen muss. Vera, dein Urteil?
Ja, ganz klar. Ist ja schon lange Thema, dass die Politik dieser Situation endlich gerecht werden muss. Aber man muss natürlich einräumen, die Thematik ist komplex und kompliziert. Und um die ganze Dimension, natürlich auch die kulturelle Dimension der gestrigen Entscheidung zu verdeutlichen, habe ich mit Jeanette Hofmann vom Institut für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Universität Berlin gesprochen. Und wie du, Martin, schon gesagt hast, wird das Urteil ja sowohl von der GEMA als auch von YouTube als Sieg bezeichnet. Und ich habe Jeanette Hofmann gefragt, wie sie dieses Urteil eigentlich einschätzt.
Wenn sich das, was das Hamburger Landgericht jetzt entschieden hat, flächendeckend in Europa durchsetzen sollte, was ich mit Verlaub nicht glaube, aber wenn das so wäre, dann liefe das auf eine massive Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit und somit demokratischer Grundrechte hinaus, weil es wäre ja so, dass Internet Service Provider und Webhoster en detail kontrollieren müssten, was ihre Kunden ins Netz stellen, um nicht sich strafbar zu machen. Das würde bedeuten, alles, was wir kommunizieren im Internet, würde früher oder später gefiltert werden.
Nun sagten Sie schon, die europäische Rechtsprechung ist eine andere. Können wir also davon ausgehen, dass das Urteil wieder gekippt werden wird durch eine höhere Instanz?
Generell ist es so, dass es ja nicht nur diesen YouTube-GEMA-Rechtsstreit gibt, sondern dass dieses Problem an allen möglichen Ecken und Enden wieder auftaucht und die Rechtsprechung in Deutschland relativ uneinheitlich ist. Da werden immer Trends diagnostiziert, jetzt bewegt es sich in diese Richtung, und dann kommt aber sowas wie das Hamburger Urteil und es scheint wieder in die andere Richtung zu gehen. Ich fürchte, dass wir mit dieser Rechtsunsicherheit noch eine Weile leben müssen, bis sich überall durchgesetzt hat, dass das mit Meinungsfreiheit nicht vereinbar ist, mit dem Prinzip der Meinungsfreiheit.
Nun reiht sich dieses Urteil ein in eine große Debatte, in der es generell ums Urheberrecht geht. Und diese Debatte hat ja richtig an Fahrt aufgenommen. Professor Hören von der Universität Münster nannte es ein Thekenthema, zu dem es inzwischen geworden ist. Wie erklären Sie sich diese ja doch plötzliche Popularität des Themas Urheberrecht?
Also ich persönlich erlebe das nicht als eine plötzliche, sondern als ein langsames Ansteigen an die Oberfläche der Öffentlichkeit. Die Rechtsfälle mehren sich ja, und auch die Auseinandersetzungen, die ja nicht nur im Gericht geführt werden, sondern auch im praktischen Leben. Und das spitzt sich seit einer Weile zu. Und ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Da gibt es nicht nur eine Ursache. Eine Ursache ist sicher die, das Urheberrecht regelt im Moment praktisch alle Alltagshandlungen im Internet, weil wir alle kopieren. Das ist ein Grund. Dann spielt sicher eine Rolle, dass die Rechtsdurchsetzung, also ich nenne mal Stichwort ACTA, die Rechtsdurchsetzung immer wichtiger wird für die Rechteinhaber und sie hier die Zügel anziehen wollen. Und das natürlich individuelle Nutzer unmittelbar betrifft, wie eben der Einsatz von Filtersoftware, der hier gefordert wird. Und das mobilisiert die Nutzer, die in Deutschland, würde ich mal sagen, traditionell relativ artikulationsstark sind. Das ist nicht in allen europäischen Ländern so. Und schließlich ein weiterer wichtiger Grund ist natürlich die Piratenpartei. Das, was allgemein, also so eine Weisheit, die bekannt ist, die hat sich hier auch wieder bewiesen. Die Politik hört dann, wenn ein Konkurrent auftritt und stimmenrelevant wird. Das transportiert ein politisches Thema wirklich raketenartig ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Inwiefern reicht es aber im Fall von YouTube jetzt, eine juristische Bewertung allein vorzunehmen, wenn man auf dieses Portal schaut? Welche anderen Bewertungsmaßstäbe sollten denn da noch einfließen?
Also ich würde das anders formulieren. Ich würde sagen, dass jede juristische Bewertung sich immer über die langfristigen Folgen im Klaren sein muss. Und ich bin nicht sicher, ob das bei dem Hamburger Landgerichtsurteil tatsächlich so geschehen ist. Es widerspricht ja nicht nur der Rechtsprechung auf der europäischen Ebene und auch anderer Rechtsprechung in Europa. Es werden hier tatsächlich demokratische Grundrechte berührt. Ich würde nicht sagen, dass wir uns wünschen sollten, dass das Recht zurücktritt hinter anderen kulturellen Abwägungen, sondern umgekehrt, dass das Recht solche integrieren muss in angemessener Form und da tatsächlich eben die ja auch erforderliche Abwägung treffen muss zwischen dem Schutz der Kreativen, des Urheberrechts und der berechtigten Ansprüche der Verwerter und eben der Ausübung demokratischer Grundrechte.
Ein Vorschlag von Ihnen in diesem Zusammenhang lautet ja, Verwertungsrechte in Beteiligungsrechte umzuwandeln nach einem gewissen Zeitraum. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Also der Witz ist der, dass ja die meisten Kulturgüter, die kommerziell in Wert gesetzt werden, nach ungefähr 10 Jahren vom Markt wieder verschwunden sind. Das ist jetzt eine Hausnummer. Das trifft natürlich auf einzelne Werke nicht zu. Auf ein Album von Rolling Stones trifft es nicht zu. Auf Disney-Produkte trifft es auch nicht zu. Aber im Schnitt ist es so, dass nach relativ kurzer Zeit die meisten Werke wieder verschwunden sind. Und nun ist das Problem, das sehen wir ja im Kontext der Digitalisierung, dass diese Werke gar nicht mehr genutzt werden können, auch sagen wir für nicht kommerzielle Zwecke, weil es häufig sehr aufwendig ist, die Rechte dafür einzuholen, diese wieder nutzen zu können. Und der Vorschlag, der jetzt gar nicht von mir kommt, sondern ich finde den nur sehr plausibel und sage deshalb, man sollte darüber mal nachdenken, besteht nun darin, Werke, nachdem diese durchschnittliche Verwertungsdauer abgeschlossen ist, die freizustellen für die nicht kommerzielle Nutzung. Und lediglich zu sagen, wenn jemand damit wieder einen Gewinn erzielt, dann sollte er diesen Gewinn teilen mit den Urhebern und mit den Verwertern.
Das sagt Jeanette Hofmann vom Institut für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Universität Berlin.
Ja, es gibt schönere Versionen von Rivers of Babylon. Diese ist von Bill Baird und das ist eben Rivers of Babylon, eins der 7 Werke, die von YouTube nach dem Urteil nicht mehr angeboten werden dürfen. Das bezieht sich eigentlich auf die Bearbeitung von Frank Farian mit seinem Welthit von Bonnie M. Und dieser Bill Baird, das ist ein Alternative-Folk-Musiker aus Austin, Texas. Der hat seine Version vor 2 Wochen live aufgenommen beim Radiosender WFMU in New Jersey, dem das Free Music Archive angeschlossen ist. Und da gibt's diese Version zum Runterladen unter CC-Lizenzen.
Ja, und wir wollen jetzt mal einen Blick werfen auf den vielbeschworenen Schaden, den illegales Kopieren von Werken im Netz hervorruft. Denn die Frage lautet ja, wie schlimm ist die Lage tatsächlich? Schließlich hat erst in dieser Woche der Bundesverband der Musikindustrie mitgeteilt, dass die Branche sich im vergangenen Jahr weiter stabilisiert hat und die Umsätze im Onlinehandel steigen. Während der Markt also wächst, reißen die Klagen der Rechteverwerter über illegale Downloads nicht ab. Und Matthias Fingers hat sich das deshalb einmal genauer angeschaut.
Die höhere Mathematik der Rechteverwerter können Normalsterbliche kaum nachvollziehen, mit ihrer begrenzten Hirnkapazität. Allein der amerikanischen Filmindustrie werden jedes Jahr abenteuerliche 58 Milliarden Dollar Schaden zugefügt. Comedy-Autor Rob Reid hat das kürzlich unterhaltsam in einem TED-Vortrag nachgerechnet.
Das entspricht einem Totalausfall unserer Mais-, Frucht-, Weizen-, Tabak-, Reis- und Sorghum-Ernten, was auch immer Sorghum sein soll.
Sorghum ist eine Hirseart. Die 58 Milliarden ergeben sich aus sehr komplexen Hochrechnungen. Die erinnern an sozialistische Fünf-Jahr-Pläne. Verbände rechnen Pi mal Daumen aus, wie viel sie hypothetisch verdienen könnten, wenn die bösen Raubkopierer nicht wären. Jeder Datenrohling entspricht einer Raubkopie. Bei den Einnahmen spiegeln sich die Verluste aber nicht wieder. Der Laden brummt.
Die Einnahmen der Kinos und Online-Videotheken sind gestiegen. Übers Fernsehen kommt viel rein, über Bücher und Radio. Da wundert es doch, wo die 58 Milliarden fehlen sollen.
Es wird geschrien, bevor es wehtut, wie Mädels beim Herumalbern mit Jungs. In Hollywood gibt Drama die nötige Würze. Deshalb tun die Studios so, als handelten sie mit materiellen Gütern. Dabei stehen hinter illegal kopierten Dateien keine ungedeckten Produktionskosten, wie bei gestohlenen Bratpfannen oder Kuckucksuhren beispielsweise. Lediglich der Traumprofit fällt kleiner aus. Trotzdem ballert Hollywood stumpf hunderte Millionen Dollar in Qualitätsproduktionen wie Fluch der Karibik.
Ich bin Captain Jack Sparrow. Ich betrachte die Welt am liebsten durch den Boden von einem Glas. Rum.
Der grandiose Johnny Depp kassiert für die Rolle 23 Millionen. Geht's nicht eine Nummer kleiner? In Zeiten der Krise? Raubkopierer haben in Hollywood angeblich 350.000 Jobs vernichtet. Mehr Arbeitsplätze, als es dort je gab.
Nach einer Regierungsstatistik waren 1998 nur 270.000 Mitarbeiter im Filmgeschäft tätig und 45.000 in der Musikindustrie. Das Internet hat also negative Beschäftigungszahlen in der Content-Industrie verursacht.
Auch die verarmten Softwarehersteller denken sich Fantasiezahlen aus. Sie spielen Wünsch dir was. Die Softwareindustrie entscheidet selbst, wie viele Programme auf einem Durchschnitts-PC laufen sollten. Möglichst viele, versteht sich. Multipliziert mit der Anzahl aller Rechner dieser Welt ergibt sich das mögliche Einkommen. Minus der tatsächlichen Verkäufe ist gleich die Anzahl der Schwarzkopien. Jede Urheberrechtsverletzung verursacht einen illusorischen Verlust von 150.000 Dollar.
Dieser Schaden entsteht einer Firma, wenn ein Lied oder ein Film illegal kopiert wird. Durchschnittliche MP3-Player können heutzutage 40.000 Songs speichern. Da wären also potenziell gestohlene Güter im Wert von 8 Milliarden Dollar drauf.
Der MP3-Player als Geldanlage. Mittlerweile ist die Ernte der deutschen Musikindustrie im Internet auf 25 Millionen Euro gestiegen. Peanuts. Das reicht nicht, sagen die Verwerter, im Vergleich zu 850 Millionen Gesamteinnahmen. Der Rubel rollt nicht mehr wie früher. 200 Millionen für die Musik des toten Michael Jackson waren trotzdem noch drin. Auch wenn junge Kunden kaum noch Alben kaufen. Ein guter Song verramscht mit 8 langweiligen Nummern, das ging mit den Altvorderen. Erworben werden heute, wenn überhaupt, nur noch die Hits. Auch Stars müssen ihre Brötchen wieder hart verdienen. Jeden Abend auf der Bühne, außer Michael, der guckt von oben zu.
Michael Jackson und Matthias Finger mit einer ganz speziellen Copyright-Arithmetik.